SWR 1, der Sonntagmorgen.
Mit Michael Lehmann. Herzlich willkommen. Es ist ein ganz großes Versprechen, das der französische Präsident gegeben hat. Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris im April 2019. Wir werden Notre-Dame originalgetreu wieder aufbauen, sagte Macron damals. Und an diesem zweiten Adventswochenende, da hat er nachgeschaut, wie weit die Bauarbeiten schon sind. Denn in einem Jahr soll Notre-Dame wieder eröffnet werden. Und Macron hat jetzt vermutlich die kritischen Stimmen nicht gerne gehört, als er den Besuch gemacht hat. Und die fordern weiterhin einen Baustopp, weil für den Wiederaufbau des Dachs nämlich tonnenweise gesundheitsschädigendes Blei verwendet werden soll. Stefanie Markert berichtet aus Paris.
Abends ist es am schönsten, wenn der neue Spitzturm durch die hell beleuchteten Gerüste schimmert. Im französischen Radio äußern sich die Menschen sehr bewegt. Es ist magisch, wir staunen Bauklötzer, wenn man sich vorstellt, wie viele daran mitarbeiten. Am Nikolaustag wurde das Kreuz samt vergoldeter Krone per Kran nach oben gehievt. Notre-Dame hat ihre Ursprungshöhe von 96 Metern wieder. Das Leben fängt neu an, es ist das Symbol einer Wiedergeburt. Fehlt der Kupferhahn. Der alte aus den Flammen soll in ein Museum. Der neue wird nach katholischer Tradition gesegnet und an der Turmspitze der Kathedrale befestigt. Gut, dass sie identisch wieder aufgebaut wird. Vielleicht vergessen wir dann in einigen Jahren, was passiert ist und sehen sie, wie sie war. Das ist prima. Sophie arbeitet auf dem Weihnachtsmarkt nebenan und hat alles im Blick. Wunderbar, dass wir dieses Glück haben. Wir genießen es. Die Kathedrale gehört zu Frankreichs Kulturerbe und das brauchen wir. Ich bin mit Notre-Dame aufgewachsen. Das ist die DNA von Paris. Ich glaube, auch für all die Gläubigen ist es sehr wichtig. So groß die Freude, so groß die Sorgen. Maxence Eckart leitet einen Bürgerverein, der das Areal rund um Notre-Dame verteidigt. Bei France Culture sagt er, es ist sehr beunruhigend für die Anwohner. Wir sehen ab und an Arbeiter, die wie Kosmonauten gekleidet sind, damit sie sich nicht mit Blei kontaminieren. Und auf der Straße nebenan spielen unsere Kinder. Die Anwohner werden von der Grünen Anne Souris unterstützt. Gerade noch im Pariser Rathaus für Gesundheit und gegen Verschmutzungen im Einsatz vertritt sie die Stadt nun im französischen Senat. Ein neues Bleidach? Unverantwortlich. Man denkt, nur wenn Notre-Dame brennt, gibt es ein Bleiproblem. Aber es gibt täglich eins, etwa wenn es regnet. Nach offiziellen Zahlen werden jedes Jahr 21 Kilo Blei vom Regen abgewaschen und landen auf dem Boden. Und das gefährdet besonders die Kinder. Nun 500 Tonnen Blei aufzutragen, ist für die öffentliche Gesundheit ein sehr schwerwiegendes Problem. Benoît Martin, Pariser CGT-Gewerkschaftsfunktionär, fordert deshalb im Fernsehen, wir wollen einen Baustopp und eine Neuorientierung. Das heißt, dass zum Beispiel Zink oder Kupfer genommen werden. Anderswo macht man das auch. Das Gesetz sieht vor, wenn eine toxische durch eine ungefährliche Substanz ersetzt werden kann, muss das gemacht werden. Das ist Pflicht. Zumal die berühmten Pariser Dächer aus Zink sind. Von Baustopp und Bleiproblem hört man offiziell aber nichts. Im Gegenteil, nach Kreuzmontage sei nun, damit die Gerüste fallen können, das Bleidach dran. Bauleiter Philippe Jost. Im Moment liegen wir in der Zeit. Wir sind zuversichtlich und entschlossen, den Termin 8. Dezember 2024 zu halten. Aber es ist ein täglicher Kampf.
Heute am zweiten Advent, da möchten wir auch über die Menschen reden, denen die Hoffnung verloren gegangen ist. Denn heute ist auch der Tag der Menschenrechte. An vielen Orten der Welt ist ein einzelnes Menschenleben leider weiterhin viel zu wenig oder sogar gar nichts wert. Vor 75 Jahren in Paris, als die Vollversammlung der Vereinten Nationen mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein großes Bekenntnis ablegte, da war die Hoffnung groß, dass möglichst viele Menschen auf der Welt Menschenrechte auch wahren und schützen tatsächlich. Aus Genf, Katrin Hondel.
Es ist ein großes Versprechen, das sich die Welt gegeben hat. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Nach den beispiellosen Schrecken und Massenmorden des Zweiten Weltkriegs sollte eine Art Grundgesetz der Menschen etabliert werden. Unveräußerliche Rechte für alle Menschen überall auf der Welt. Als die UN-Vollversammlung am 10. Dezember 1948 in Paris die Menschenrechtserklärung verabschiedete, gab es keine Gegenstimmen. Aber 8 Länder enthielten sich, darunter Südafrika, die Sowjetunion und Saudi-Arabien. An der Menschenrechtscharta hatten auch Überlebende des NS-Terrors mitgeschrieben, wie der französische Diplomat Stéphane Hessel. Er nannte sie einen Wegweiser für die Zukunft der Menschheit. Denn wenn diese allgemeine Erklärung wirklich einmal von allen Mitgliedstaaten ernst genommen würde, sagte er, dann würden wir eine wunderbare, schöne Welt vor uns haben. Und schon Stéphane Hessel, der 2013 gestorben ist, wusste, so weit sind wir leider noch nicht. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist bis heute rechtlich unverbindlich. Ein unerfülltes Versprechen. Ein Versprechen, das ständig gebrochen wird. Siehe Russlands Angriff auf die Ukraine, siehe den unsäglichen Terror der Hamas vom 7. Oktober, das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Siehe den darauf folgenden grauenvollen Krieg im Gazastreifen. Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, sagt zum 75. Jahrestag der Menschenrechtserklärung sehr richtig, wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, die Hoffnung auf Menschenrechte für jeden Menschen wiederzubeleben, dann ist er jetzt.
Verstöße gegen die Menschenrechte sind leider Alltag im Krieg. Und die Bilder vom Krieg gegen die Ukraine oder vom Krieg im Nahen Osten, die tun heute am Internationalen Tag der Menschenrechte besonders weh, denn sie erinnern uns auf brutale Weise, wie rechtlos Menschen anderswo ums Überleben kämpfen müssen. Amnesty International, die Menschenrechtsorganisation, die kümmert sich auch um die Lage dieser Menschen in Kriegsgebieten. Frage an die Generalsekretärin für Deutschland, Julia Duchow. Was macht Ihnen da momentan denn besonders viele Sorgen?
Ja, insgesamt erlebt Amnesty International, dass Menschen vermehrt in Staaten leben, in denen sie Gewalt und Unterdrückung erleben. Und die Kriege, die wir sehen, sind sozusagen die Spitze des Eisberges. Gerade beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erleben wir vielfach Kriegsverbrechen. Wir erleben Vergewaltigungen, wir erleben Tötungen, wir erleben Besetzungen. Wir glauben, Menschen müssen geschützt werden. Und die Staaten, die Krieg führen, müssen sich an das humanitäre Völkerrecht halten. Und das heißt, sie dürfen nicht unverhältnismäßig Gewalt anwenden, besonders wenn es zivile Opfer betrifft. Sie müssen unterscheiden zwischen militärischen und zivilen Zielen und dabei zivile Opfer eben verhindern.
Wie kann denn da Amnesty International Einfluss nehmen, damit Menschenrechte gerade in diesen Kriegsgebieten auch besser geachtet werden?
Ja, das ist sicherlich schwierig, was wir tun. Wir sind eine Organisation, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Und wir versuchen auch jeweils, wenn wir dokumentieren, die Seite, bei der wir die Kriegsverbrechen mutmaßlich sehen, auch anzusprechen, auch auf die jeweiligen Taten. Wir versuchen natürlich im Konflikt darauf hinzuwirken, dass die Staaten sich an humanitäres Völkerrecht halten und auch Zivilisten schützen. Im Fall von Israel-Palästina fordern wir einen sofortigen Waffenstillstand.
Auch für uns Journalisten nehmen die Kriege natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, um alles halbwegs ordentlich berichten zu können. Was sind denn aber die unbekannteren Gebiete dieser Erde, in denen Menschenrechte auch und vielleicht sogar besonders heftig missachtet werden?
Insgesamt ist die Weltlage sehr schwierig. Wir haben bei 156 Staaten, die wir dokumentiert haben, auch 85 der 156 Staaten bei den Versammlungen zum Beispiel Protestierende mit besonderer Gewalt getroffen haben. Teilweise auch in 35 Staaten haben wir die Nutzung von tödlichen Waffen in Versammlungen erlebt. Deswegen kann man schon sagen, es ist ein globales Problem. Und gleichzeitig haben wir besonders ein Augenmerk gelegt auf Staaten wie Äthiopien, in letzter Zeit auf den Sudan. Und das sind Dinge, die bei uns zumindest wenig Aufmerksamkeit erhalten, obwohl da schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen durch die äthiopische Regierung zum Beispiel erfolgt sind, die auch nicht ausreichend und genug untersucht werden. Und da haben wir immer wieder auch international darauf hingewirkt, dass es Untersuchungskommissionen gibt, die die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, untersuchen und auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.
Wo haben Sie denn und andere Menschenrechtsorganisationen in letzter Zeit auch mal Erfolg gehabt bei Ihrem Einsatz für stärkere Menschenrechte?
Was wir tun, wir setzen uns immer wieder ja auch ein auf internationaler Ebene für die Verbesserung von Institutionen zum Beispiel, also Gerichten oder auch Kommissionen, ja, die dann Menschenrechte untersuchen und damit auch langfristig Menschenrechte schützen. Ein Erfolg, den wir gehabt haben, ist jetzt eine Erklärung von Ljubljana, und Den Haag, die versucht hat, eine Zusammenarbeit zu erreichen bei der Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen. Und wir haben immer wieder auch Einzelfälle sehr stark im Blick. Wir haben ja auch zum Beispiel den Briefmarathon, den sogenannten Laufenden, wo wir sozusagen für 10 Fälle immer wieder verstärkt Menschen auffordern, weltweit Briefe zu schreiben an die Behörden. Und auch damit haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder Erfolg gehabt, dass einzelne Menschen entlassen wurden, zum Beispiel aus der Haft.
Die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, die Sie ja, Sie haben es erzählt, seit vielen Jahren akribisch betreiben, ist sicherlich wichtig. Auf der anderen Seite hören wir auch immer wieder die Kritik. Naja, was passiert denn tatsächlich? Auch die Vereinten Nationen haben ja oft keine wirkliche Handhabe, wenn Diktatoren Menschenrechte missachten und Menschen zu Tode bringen, zu Tausenden. Müsste es da nicht doch sowas mal einfach formuliert am Ende wie eine Weltpolizei geben?
Insgesamt, glaube ich, geht es wirklich darum, dass die Staaten die Institutionen, die es gibt, stärken und nicht schwächen. Ich glaube, da würden wir schon sehr, sehr viel weiterkommen. Also ein ganz wichtiges Instrument ist ja zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf regionaler Ebene, also für Europa, für das weitere Europa. Ja, da geht es darum, dass einerseits die finanziellen Ressourcen von solchen Institutionen und diesem Gericht gestärkt werden, aber auch, dass die Staaten wirklich die Gerichtsurteile und die Entscheidungen wirklich umsetzen. Und da erleben wir vielfach, dass die Staaten das nicht tun. Menschenrechtspolizei ist vielleicht eine Utopie, aber ich glaube, grundsätzlich geht es darum, das Gute, was wir haben, auch zu erhalten und zu stärken.
Julia Ducho war das, die Generalsekretärin für Deutschland bei Amnesty International. Streng katholisch und politisch eher konservativ, das war lange Jahre lang für unser Nachbarland Polen die gängige und treffende Beschreibung. Inzwischen wissen wir, auch in Polen wenden sich vor allem jüngere Menschen von der katholischen Kirche ab oder gehen deutlich kritischer zumindest um als bisher mit ihr. Und in der Politik, da wurde ja die lange Jahre stramm konservativ-national regierende PiS-Partei abgewählt. Und was das nun für die katholische Kirche und das Leben in Polen bedeutet, das berichtet aus Warschau Martin Adam.
Sonntagsmesse in der Kirche der göttlichen Vorhersehung. Ein monumentaler Bau, ein moderner Riesentempel, gebaut um die Jahrtausendwende in Wilanów am Warschauer Stadtrand. Innen ist Platz für 4000 Menschen, gekommen sind heute gut 50. Priester Tomasz Aleksandrowicz ist eine Ausnahme, denn er ist bereit, sich mit uns zu unterhalten. Nach der polnischen Parlamentswahl Mitte Oktober, seit klar ist, dass die PiS-Partei nicht weiter regieren wird, ist es still geworden um die katholische Kirche. Interviewanfragen, gerade aus Deutschland, haben kaum eine Chance. Und auch Priester Aleksandrowicz will nicht so gern über Politik sprechen. Wir sollten uns vor allem mit dem beschäftigen, was sich auf die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe bezieht. Also die Sorge um das gemeinsame Wohl. Er spreche aber nur für sich, auf gar keinen Fall für die Kirche. Das wäre gefährlich, sagt er. Priester Kazimierz Sowa hat damit kein Problem. Er ist bekannt als liberale, oft kritische Stimme. Vor der Wahl sei er von anderen Geistlichen per Brief gewarnt worden. Würde er für eine andere Partei als die PiS stimmen oder gar werben, würde das die Sicherheit der Kirche gefährden. Dabei ist der Katholizismus in der polnischen Politik nicht zu übersehen. Es mag eine polnische Besonderheit sein, aber wenn wir am Tag vor der Wahl überlegt hätten, wer der nächste Premierminister wird, dann hätten wir den Namen nicht gewusst, aber mit Sicherheit, dass es ein Katholik sein wird. Und trotzdem machen sich viele in der Kirche jetzt Sorgen. Von der PiS an der Regierung hatten sich viele Geistliche einspannen lassen, sagt Sowa, in der Hoffnung auf eine kirchenfreundliche Politik, manche auch wegen materieller Vorteile. Immer noch komme bei polnischen Staatsakten und wichtigen Feierlichkeiten zuerst der katholische Gottesdienst, dann der weltliche Teil. Aber die Stimmung in Polen hat sich verändert. Wahlempfehlungen im Gottesdienst würden nicht mehr akzeptiert, meint Priester Sowa. Und die Bischöfe hätten das erkannt und vor der Wahl zu Zurückhaltung aufgerufen. In diesem Jahr hat sich die Kirche vor den Wahlen zum ersten Mal von der politischen Rolle distanziert. Und zugleich ist sie das erste Opfer, der erste Verlierer der Wahl. Denn klar ist, mit den neuen politischen Machtverhältnissen kommt auch eine Umgestaltung der Beziehung von Staat und Kirche. Tatsächlich hat das Parteienbündnis um Donald Tusk angekündigt, die Finanzierung der Kirche, die bisher ohne Kirchensteuer, dafür über Spenden und staatliche Zuwendungen läuft, neu und vor allem transparent zu regeln. Der Einfluss der katholischen Kirche auf den Schulunterricht steht ebenfalls auf dem Programm, vor allem aber Themen wie die versprochene Liberalisierung des Abtreibungsrechts und mehr Rechte für sexuelle Minderheiten sorgen in der Kirche für Unruhe. Und bei der Peace dafür, dass sie vor einem Wahlsieg der Opposition als Frontalangriff auf die katholische Kirche und damit Polen gewarnt hat.
Eine neue Regierung in Polen wird auch für Katholiken ein neues Zeitalter dort einläuten. Aus Warschau war das unser Korrespondent Martin Adam. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wird auch heute weiter verhandelt. Bis Dienstag noch ringen Politikerinnen und Politiker aus fast 200 Staaten um die nächsten Schritte im Kampf gegen die Klimakrise. Und einer der wichtigsten Punkte dabei ist, ob sich die Staaten auf einen wirksamen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einigen können. Für Wirbel sorgt ein Aufruf der OPEC-Ölländer, möglichst alle Beschlüsse gegen fossile Energien zu blockieren. Dazu der Kommentar von Werner Eckert aus Dubai.
Kann vielleicht nur in einem Ölstaat der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschlossen werden, so wie einst nur eine sozialdemokratische Regierung mit der Agenda 2010 die Einschnitte ins soziale Netz vornehmen konnte? Sultan Al-Jaber, der Konferenzpräsident und Ölmanager zugleich ist, könnte vielleicht seine Kollegen in angrenzenden Staaten überzeugen, dass ein Ausstieg langfristig unvermeidlich ist und ein geordneter Rückzug samt Umstieg auf erneuerbare Energien wirtschaftlich auch sinnvoll. Hoffen kann man das, wissen nicht. Überwiegt am Ende in Al-Jaber selbst der Ölmanager oder der Diplomat, dem eine gewisse Eitelkeit wohl auch eigen ist? Er möchte diese Konferenz zu einem Erfolg machen, ob um des Klimas willen oder zur Mehrung seines Ansehens, eigentlich egal in der Sache. Er hat bislang auch geschickt agiert mit einem dicken Zugeständnis an die Entwicklungsländer gleich zu Beginn. Der Fonds zum Ausgleich von Schäden und Verlusten ist eingerichtet, geregelt und gerade so gefüllt, dass es losgehen kann mit konkreten Hilfen. Dabei ist er mit seinem Land auch ins Risiko gegangen, denn die Vereinigten Arabischen Emirate waren mit Deutschland Ersteinzahler. Dabei sind sie wie alle Ölstaaten und Schwellenländer nach UN-Regeln eigentlich Entwicklungsländer und nehmen Geld, sie geben nicht. Damit hat er Saudi-Arabien, aber auch China unter Druck gesetzt, auch wenn bislang noch niemand diesem Beispiel hier gefolgt ist. Auch die Einladung an Wladimir Putin in die Emirate während dieser Konferenz könnte so ein diplomatischer Akt sein. Die Emirate werten sich selbst damit als Vermittler auf. Sie haben Putin einen außenpolitischen Erfolg beschert, aber vielleicht war der Preis ja, dass Russland stillhält bei der Abschlussverhandlung der Klimakonferenz. Das Ringen um den Ausstieg aus den fossilen Energien hat in Dubai erst begonnen.
Das war ein Kommentar aus Dubai von Werner Ecker. Vieles ist teurer geworden in diesem Jahr. Die Inflation, wenn wir ehrlich sind, die hat uns alle schon immer mal wieder ziemlich schlucken lassen. Beim Einkaufen, beim Blick auf Rechnungen oder auch auf Speisekarten. Und am Monatsende, da bleibt für viele von uns wirklich deutlich weniger Geld übrig. Interessante Frage dabei ist, wie sich in diesem Inflationsjahr unsere Spendenbereitschaft entwickelt hat. Burkhard Wilke kann das als Experte beurteilen, denn er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Und dort bewertet er unter anderem auch die Güte von Spendenempfängern. Herr Wilke, wie großherzig in Sachen Spenden sind wir Deutschen denn in diesem Jahr?
Das, was wir von den Hilfsorganisationen mitbekommen, aber auch von Spenderinnen und Spendern, deutet darauf hin, dass die Spendenbereitschaft nach wie vor in sehr hohem Maße vorhanden ist. Das bestätigt auch diese stabile Spendenbereitschaft in den vergangenen Jahren. Allerdings dürfte das Spendenvolumen, also die Gesamtsumme der Geldspenden in Deutschland, etwas zurückgehen von etwa 13 Milliarden Euro in 2022 auf vermutlich 12 oder etwas mehr als 12 Milliarden Euro in diesem Jahr. Denn wir haben im vergangenen Jahr die mit Abstand größte einzelne Spendenaktion oder Spendenzweck in Deutschland registriert. Unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Krieges war eine ungeheuer große Spendenbereitschaft da. Die ist inzwischen leider, muss man sagen, aber auch nicht überraschend, weil wir das aus anderen Katastrophenverläufen kennen, deutlich abgeflacht. Aber im vergangenen Jahr wurden allein 1 Milliarde Euro für die Menschen in und aus der Ukraine gespendet. Eine vergleichsweise große Aktion gab es in diesem Jahr nicht. Und das erklärt, dass wir in diesem Jahr mit einem etwas geringeren Spendenvolumen rechnen.
Können Sie denn sagen, in welchen Bereichen dieses Jahr stattdessen die Spendenbereitschaft höher war?
Man muss ja sagen, dass im Grunde die Basisspendenbereitschaft unabhängig von Katastrophen in Deutschland auch sehr groß ist. Wenn wir mit rund 12 Milliarden Euro in diesem Jahr rechnen, vielleicht werden es 12,5 Milliarden, dann ist das das, was für eben Zwecke wie humanitäre Hilfe, soziale Zwecke hier im Inland, aber auch im Ausland bereitgestellt wird. Das sind etwa 60% der Spenden, die in diese Zwecke gehen. Andere Zwecke wie etwa Umwelt, Natur oder Tierschutz mit etwa 11-12% oder etwa Kultur- und Denkmalpflege mit etwa 4%. Auch das sind Spendenzwecke, die im Grunde von Jahr zu Jahr relativ stabil gefördert werden.
Können Sie auch sagen, wie und wo gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit besonders viel gespendet wird?
Ja, das Spenden ist immer eine Frage auch von Motivation, natürlich auch von Vertrauen und von Gelegenheitsorten. Das heißt, viele Menschen kommen zwar von sich her auf die Idee zu spenden, und das ist aus unserer Sicht auch die beste Form, dass man sich selbst überlegt, welches Thema interessiert mich und sich dann ein oder zwei oder vielleicht drei Organisationen aussucht, also die Spende eher konzentriert als nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind es häufig dann auch Veranstaltungen, Tombolas, Vorträge, Weihnachtsmärkte, wo auch gemeinnützige Organisationen ihre Unterstützenden ansprechen und wo gespendet wird. Was mir noch ganz wichtig ist, im vergangenen Jahr hat eben eine sehr umfassende Erhebung, die wir als DZI zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung angestellt haben und veröffentlicht haben, erwiesen, dass die Menschen mit sehr geringem Einkommen im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen ungefähr doppelt so viel davon abgeben für Spenden als die Menschen mit sehr reichem Einkommen. Man kann also sagen, im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen sind ärmere Menschen spendabler als reichere Menschen.
Woran könnte es denn liegen, Herr Wilke, dass in Kirchen offenbar die Spendenkurven leicht absinken?
Da muss man sicherlich nochmal unterscheiden zwischen Spenden, die für unmittelbar kirchliche Zwecke, also für Kirchengemeinden oder auch kirchliche Strukturen, für religiöse Zwecke geleistet werden, und den zwar kirchengebundenen, aber sozialen Zwecken, zum Beispiel für kirchliche Wohlfahrtsverbände oder auch kirchliche Katastrophenhilfswerke. Hier beobachten wir zwar eine etwas geringere Entwicklung der Spenden, also das heißt, bei den katholischen und evangelischen Hilfswerken haben die Spenden in den vergangenen Jahren und auch im vergangenen Jahr weniger stark zugenommen als bei den nicht kirchlich gebundenen Organisationen. Und hier kann man bei den katholischen nochmal eine etwas defensivere und schlechtere Entwicklung sehen als bei den evangelischen Organisationen. Und das hängt sicherlich zum wesentlichen Teil einfach auch mit abnehmender Kirchenbindung zusammen und darüber hinaus dann sicherlich auch mit sehr stark öffentlichen Diskussionen wie etwa Missbrauchsdebatten und Missbrauchsfällen in den Kirchen.
Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, sagt, unterm Strich ist die Spendenbereitschaft bei uns in Deutschland weiterhin relativ hoch, aber vor allem im kirchlichen Bereich gehen einige Kurven doch nach unten. Ein wichtiger Personalwechsel steht an, so kurz vor Weihnachten. Das katholische Erzbistum Paderborn bekommt nämlich einen Rheinland-Pfälzer als neuen Bischof. Udo Markus Benz war bisher Weihbischof und Generalvikar des Bistums Mainz und er wechselt nun in ein anderes Bundesland nach Nordrhein-Westfalen. Unser Kollege Uli Pick stellt Udo Markus Benz kurz vor.
Udo Markus Benz galt schon länger als Kandidat für einen der vakanten Bischofsstühle in Deutschland. Der gebürtige Pfälzer, der seit 2015 Weihbischof im Bistum Mainz war, begleitete mehrere hohe Aufgaben innerhalb der Diözese. So war er von 2007 bis 2017 Leiter des Priesteramtsseminars und zuvor 4 Jahre der Privatsekretär des 2018 verstorbenen Kardinals Karl Lehmann. Als dessen gutes Image durch die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs deutlichen Schaden nahm, musste sich auch Benz vielen Fragen stellen und antwortete damals:
Wir wissen jetzt mehr, als wir bisher wussten. Vor allen Dingen, wie tief der Graben zwischen öffentlicher Rede und internem Handeln über weite Strecken war. Etliche Menschen haben mir in den vergangenen Tagen mit Traurigkeit, andere mit Wut im Blick auf Kardinal Lehmann gesagt, ein Bild von ihm ist zerbrochen. Mir geht es ähnlich.
Nach allem, was bislang bekannt ist, wusste Benz nichts von den zahlreichen Missbrauchsfällen in der Ära Lehmann. Dessen Nachfolger, Peter Kohlgraf, stellte sich denn auch konsequent hinter seinen Weihbischof Benz.
Ich glaube, dass die Arbeitsabläufe im Hause Lehmann insofern sehr professionell waren, dass für den Bischofskaplan ganz klar die Aufgabe war, dem Kardinal wissenschaftlich zuzuarbeiten, Korrespondenz zu machen, Liturgien vorzubereiten. Das waren die klar beschriebenen Aufgaben. Und ich glaube, Udo Benz, dass er das genauso ausgefüllt hat. Und ich muss es und ich will es ihm auch glauben.
Der 1967 in Rülsheim bei Germersheim geborene Benz absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann, bevor er in Mainz und Innsbruck Theologie und Philosophie studierte. In der Deutschen Bischofskonferenz engagierte er sich in der Kommission Weltkirche. Während der letzten Jahre reiste er deshalb wiederholt in den Nahen Osten, wo er besonders die Situation der dortigen Christen in Augenschein nahm.
Von Mainz muss er sich also verabschieden, der Bischof. Auf der Homepage des Erzbistums Paderborn kann man bereits einen Gruß des aus Mainz nach Paderborn gewechselten Udo Markus Benz nachlesen. Da heißt es, Zitat, ich komme froh und ich will versuchen, ganz bei Ihnen zu sein.